HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Cordula Huth und einem Beitrag von Mario Skaller. Mein Name ist Nicole Abraham. Wir sprechen zunächst über das neueste Hörbuch von Donna Leon, ein Leben in Geschichten. Mario Skaller bespricht unterwegs nach Chevreuse die ungekürzte Autorenlesung des französischen Nobelpreisträgers Patrick Modiano. In unserer folgenden Rubrik in eigener Sache geht es um das Hörspiel Bonjour Tristesse nach dem Roman von Françoise Sagan, das auf Platz 2 der Hörbuchbestenliste im September gewählt wurde. Und ich spreche mit Cordula Huth über die Entstehung. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch klärt Manfred Theisen auf. Einfach erklärt, Social Media, Cybermobbing, deine Daten im Web. Donna Leon, 1942 in New Jersey geboren, wurde mit den Brunetti-Romanen weltberühmt. Am 28. September feiert sie ihren 80. Geburtstag und denkt gar nicht daran, mit dem Schreiben aufzuhören. Ein Leben in Geschichten, so heißt das Hörbuch von Donna Leon, das von Annette Renneberg gelesen wird, die wir aus dem Fernsehen als blitzgescheite und stets stilvoll gekleidete Sekretärin aus den Brunetti-Krimis von Donna Leon kennen. Ist das jetzt eine Art Autobiografie, die wir hier vor uns haben, Dorothee Meyer-Karweg?
Ja, aber nicht durchgehend chronologisch erzählt, sondern es sind Episoden, von denen wir hier hören. Episoden, die auch ja relativ viele Lücken lassen, aber doch gewisse Einsichten in das Leben der Autorin bieten. Und Donna Leon ist wirklich viel in der Welt herumgekommen, das erfahren wir. Sie hat an vielen Orten gelebt und in diversen Berufen gearbeitet, bevor sie das eben wurde, als was wir sie heute kennen, die berühmte Autorin der in Venedig spielenden Krimis rund um Kommissario Brunetti. Und in diesem Hörbuch erfahren wir endlich ein wenig mehr über sie selbst. Sie sagten es ja schon, sie wurde in den USA geboren. Woher ihre Vorfahren stammen, das erzählt sie hier. Es liest eben, wie gesagt, Annette Renneberg.
Mein Großvater mütterlicherseits, Joseph A. Noll, kam vor über 100 Jahren in Nürnberg zur Welt. Damit hat es sich auch schon. Nun ja, damit hat es sich für jeden, der mehr über ihn wissen will. Mein anderer Großvater, Alberto de Leon, stammt aus Lateinamerika, aus welchem Land hat er offenbar nie erwähnt. Tatsächlich habe ich keinen meiner Großväter jemals über das Land sprechen hören, in dem sie geboren wurden. Als seien sie, der eine als Deutscher, der andere als Bürger jenes vergessen gegangenen Landes, dem Schiff entstiegen und als Amerikaner an Land gegangen. Für beide war Englisch nicht die Muttersprache. Nie aber habe ich sie ein Wort in einer anderen Sprache sagen hören. Und nur mein Großvater väterlicherseits hatte einen Akzent. Mein deutscher Großvater war in Deutschland Bauer gewesen. Und Bauer wurde er in Clifton, New Jersey. Er besaß 14 Hektar Land. Und wann immer ich als Kind zu Besuch kam, war es das Paradies.
Also das kann man sich vorstellen, so auf dem Land aufzuwachsen, das muss das Paradies sein. Wir erfahren da noch einiges von der Jugend von Donna Leon auf dem Land in New Jersey. Und wir erfahren etwas von ziemlich verschrobenen Verwandten von ihr. Besonders viel erzählt sie über ihre Mutter, die nicht kochen, aber doch hervorragend backen konnte. Und Donna Leon schreibt, es sei eigentlich ein Wunder, dass sie und ihr Bruder nicht ganz früh an Diabetes erkrankt seien bei dem hohen Zuckerkonsum. Die Mutter konnte zudem andere Menschen sehr gut parodieren und hatte wohl ein sehr sonniges Gemüt, das Donna Leon und ihr Bruder geerbt hätten. Und noch etwas habe sie geerbt, nämlich den völligen Mangel an Ehrgeiz.
Nein! Das wundert einen. Also schließlich ist sie ja eine erfolgreiche Autorin. Ohne Ehrgeiz kann man sich das so gar nicht vorstellen.
Ja, das stimmt. Aber so wie Donna Leon ihre ersten Berufsjahre beschreibt, muss man ihr zustimmen. Eine Karriere hat sie eigentlich nie angestrebt. Sie arbeitete als Englischlehrerin oder Dozentin in diversen Ländern, beispielsweise im Iran, bis sie dort wegen der Revolution das Land verlassen musste, wobei sie übrigens die Unterlagen für ihre Doktorarbeit über Jane Austen verlor, was sie allerdings auch gar nicht groß störte.
Der Wahnsinn!
Ja, dann ging es nach China, nach Saudi-Arabien und so weiter. Aber die Arbeit war eigentlich immer nur eher so lästige Pflichten. Das Vergnügen, also Tennisspielen beispielsweise, stand im Vordergrund.
Das klingt aber nach einem sehr schönen Leben.
Ja, und dieses durch die Welt vagabundieren und viele Menschen kennenlernen, das ist ja eigentlich auch wunderbar und hilfreich, wenn man dann irgendwann Schriftstellerin werden möchte.
Aber wie kam es denn dann dazu?
Das schreibt sie leider nicht, außer dass es eher ein Zufall war. Aber sie beschreibt sehr schön, wie es sie nach Italien verschlug. Auch dies begann durch einen Zufall. Sie begleitete nämlich ihre Freundin Anita, Halbitalienerin, die dort studieren sollte. Und deren Mutter wollte, dass eine Anstandsdame mitkam. Und das war eben Donna Leon. Und was sie dann bei der Ankunft in Italien erlebte, das hat sie sehr beeindruckt.
In Neapel angekommen, erwartete uns am Hafen der Sohn eines Cousins von Anitas Mutter, dem, wie sich herausstellte, niemand gesagt hatte, dass Anita eine Anstandsdame, eine Freundin mitbringen würde. Aber das mache überhaupt nichts, erklärte Salvatore, während er unsere Koffer in seinen Fiat 600 lud. Dann fuhren wir nach Caposele in der Provinz Avellino, von wo Anitas Mutter ungefähr 30 Jahre zuvor ausgewandert war. Anscheinend wusste das ganze Dorf von Anitas Ankunft, oder warum sonst stand gegen 5 an diesem Nachmittag ein riesiges Empfangskomitee auf der Piazza bereit. Ruh dich aus, ruh dich aus. Um 8 waren wir zum Essen eingeladen. Und da habe ich mich in diese Menschen verliebt, in sie alle miteinander. Die Dorfbewohner von Caposele, die Bevölkerung der Provincia d'Avellino, die Süditaliener, alle Italiener. Denn ein Essen wie dieses hatte ich mein Lebtag nicht gesehen, später freilich noch oft. Salami, verschiedene andere Würste, Pasta, Huhn, grünes Gemüse, Tomaten, Salat, Wein, Brot und zum Abschluss Käse auf einer Platte so groß wie ein Wagenrad. Mehr noch, zu jedem Gang wurden Herzlichkeit und Gastfreundschaft serviert. Alle strebten danach, uns glücklich zu machen, streichelten uns Arme und Wangen, küssten, umarmten und tätschelten uns, als sollte auch der Tastsinn seinen Teil von der Fröhlichkeit bei Tisch abbekommen.
Ja, das ganze Land hat sie beeindruckt, aber vor allen Dingen doch auf Dauer auch die Menschen.
Mein Glück hatte Bestand und ich habe von den Menschen dort nur Wohlwollen und Entgegenkommen erlebt. Ich habe manches von ihnen gelernt. Ihre Tugenden haben mich bereichert. Nächstenliebe, Großzügigkeit, Liebe zur Schönheit, bella figura, über andere kein Urteil fällen und ihre ewige Bereitschaft zu verzeihen. Italia, ti amo.
Donna Leon hat sich also in Italien und deren Bewohner verliebt und vor allem Venedig hatte es ihr angetan, die Stadt, die sie dann auserkor als Wohnort und Ort ihrer Krimihandlung um Kommissario Brunetti.
Wir hören jetzt Annette Renneberg, bekannt als Sekretärin in den Filmen über Kommissario Brunetti. Ich finde, sie macht auch hier eine bella Figura als Interpretin, oder was meinen Sie?
Ja, es sind eigentlich ja Erinnerungen einer alten Dame und dafür ist die Stimme natürlich eindeutig viel zu jung. Aber ich kann es verstehen, dass man auf sie kam. Ihre Rolle in den Brunetti-Filmen prädestinieren sie als Sprecherin und sie hat einfach eine ja sehr schöne, klare, liebenswerte, geradezu anmutige Stimme. Der bin ich sehr gern durch den Text gefolgt, der auch mit leichter Hand geschrieben ist.
Donna Leon liebt ja Italien. Aber in den Krimis ist auch sehr viel von Korruption, schwarzen Kassen, der nicht funktionierenden Verwaltung und so weiter die Rede. Spricht sie denn auch darüber?
Nein, wie das bei Liebenden ist, blendet sie das hier zumindest aus. Sie thematisiert dagegen ihre große Liebe zur Oper und zu Händel speziell. Und der Tod eines Dirigenten veranlasst sie dann auch zum ersten der Brunetti-Krimis. Der Krimi heißt Venezianisches Finale und erschien 1993. Und seither kommt jedes Jahr ein Brunetti-Krimi heraus.
Heute lebt Donna Leon ja in der Schweiz. Sie ist sogar Schweizerin geworden. Wie kam es denn zum Bruch der Trennung von Italien?
Sie bringt es hier ganz kurz auf den Punkt. Sie hatte einfach keine Lust mehr, Venedig mit diesen Unmassen von Touristen zu teilen. Es wurden ihr einfach zu viele. Ja, und jetzt lebt sie gerne in der Schweiz, hat sogar das Gärtnern für sich entdeckt. Und die letzten Kapitel handeln dann auch von ihrem Flieder, von Bienen und von den Katzen, die um Haus und Garten streifen.
Aber Brunettis Kriminalfälle wird es weitergeben.
Ich gehe mal davon aus. Also solange sie es kann, wird sie sicher weiterschreiben, denn Venedig wird sie bestimmt nie vergessen.
Donna Leon, ein Leben in Geschichten. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz, Christa E. Seibicke und anderen. Gelesen von Annette Renneberg. 3 CDs haben eine Dauer von 4 Stunden und 11 Minuten und sind bei Diogenes erschienen und kosten 20 Euro. Für seine Kunst des Erinnerns erhielt Patrick Modiano den Nobelpreis für Literatur. Und tatsächlich durchzieht dieses Motiv seine zahlreichen Romane. Der neue Roman, Unterwegs nach Chevreuse, liefert eine neue Wendung und stellt sich dabei in eine klassische Tradition. Hören Sie nun eine Besprechung des Hörbuchs. Rezensent Marius Galler beginnt mit einem Ausschnitt aus der ungekürzten Lesung, die beim Verlag Hörbuch Hamburg erschienen ist. Es liest Walter Kreie.
Auteuil, der Name klang merkwürdig. Auteuil. Doch wie Ordnung bringen in all diese Signale und diese Morsezeichen? Herübergekommen aus einer Entfernung von mehr als 50 Jahren und wie einen roten Faden dafür finden? Er notierte nach und nach die Gedanken, die ihm durch den Kopf gingen, zumeist morgens oder am späten Nachmittag. Es genügte ein Detail, das jedem anderen lächerlich erschienen wäre. Das war's. Ein Detail.
Der Name Auteuil ist nun nicht irgendeiner. Der ehemalige dörfliche Vorort von Paris, heute längst eingemeindet und 16. Arrondissement der französischen Hauptstadt, ist der Geburtsort von Marcel Proust und Vorbild für den Ort Cambrai aus der Suche nach der verlorenen Zeit. Aber glücklicherweise versucht sich Modiano nicht an einer Konkurrenz mit dem unbestrittenen Großmeister der Erinnerung. Es gibt auch keine Madeleine, die wie bei Proust den Weg in eine vergessene Vergangenheit weist, sondern Details. Details, die wie bei einem Puzzle über den Roman verstreut sind.
Chevreuse. Der Name würde vielleicht andere Namen anziehen, wie ein Magnet. Bosmont sagte leise Chevreuse vor sich hin. Und wenn er den Faden in der Hand hielt, der ihm erlaubte, eine ganze Spule vollzukriegen? Doch warum Chevreuse?
Chevreuse ist noch nicht eingemeindet. Ländliches, waldreiches Frankreich, unweit der Hauptstadt. Dieser und viele andere Namen akkumulieren sich nun nicht zu einer klaren Handlung, für die Modiano ohnehin nicht bekannt ist. Seine Hauptfigur Bosmont ist ein Mann auf der Suche nach der Vergangenheit. Er häuft Detail auf Detail. Die immer gleichen Namen und Orte kehren wieder, oft mehrmals auf einer Seite und werden ständig wiederholt, um vielleicht dabei auf etwas Vergessenes zu stoßen. Das Hauptstilmittel des Romans ist also eindeutig Redundanz. Aber wie liest man Redundanz?
Bosmont hatte sich erinnert, dass ein Wort, Chevreuse, in der Unterhaltung immer wiederkehrte. Und in jenem Herbst lief im Radio oft ein Lied, gesungen von einem gewissen Serge Latour. Er hatte es in dem kleinen, leeren, vietnamesischen Restaurant gehört. Eines Abends, als er dort saß, in Gesellschaft jenes Mädchens mit dem Spitznamen Totenkopf. Douce Dame, je rêve souvent de vous. Süße Dame, ich träume oft von dir. Dieses Restaurant mit dem stets eingeschalteten Radio am Tresen lag in einer der Straßen zwischen Maubert und Seine. Andere Worte, andere Gesichter und selbst Verse, die er damals gelesen hatte, schwirrten ihm durch den Kopf.
Walter Kreie hat hier keine leichte Aufgabe. Beim Selberlesen würde man das stetige Wiederholen der gleichen Namen, Orte, Adressen irgendwann schneller lesen, überlesen, mit den Augen überfliegen. Aber der Schauspieler und geübte Hörbuchsprecher, bekannt aus vielen Krimiserien und zuletzt Stimme von Georges Simenons Kommissar Maigret, hat einen weisen Ausweg gefunden. Er liest sachlich und nüchtern. Er lässt sich nicht von Modianos, doch sehr vergrübelter und bedächtiger Diktion, zu Bedeutungsschwere und Langsamkeit verführen, was bei Modianos Stil sehr nahe gelegen hätte, sondern Kreie legt ein gleichmäßiges, mittleres Tempo vor. Die Gefahren von Wiederholung und Langeweile lassen sich nicht ganz vermeiden. Man kennt sie irgendwann sehr gut, die rüde Dr. Cursen in Chevreuse, in der sich Bosmont und all die anderen immer wieder versammeln. Aber Walter Kreie trägt zügig und mit dem Gestus des beharrlichen Rechercheurs die Ungeduld bis zur nächsten Wendung. Wenn ein neuer Akteur aus der erinnerten Vergangenheit auftritt oder tatsächlich etwas Überraschendes offenbart wird. Bosmont nämlich, erfährt man in der Mitte des Romans, ist ein Schriftsteller, der sein Leben aufschreibt.
Er wäre gern bis ans Ende des Sommers im Süden geblieben und hätte weiße Blätter vollgeschrieben mit blauer Tinte. Diese Sonne und dieses Licht erlaubten ihm klarer zu sehen und sich nicht zu verzetteln wie in Paris. Er hatte sein Buch fast beendet und in diesem Buch war er die ganze Last und Schwärze dieser letzten Jahre losgeworden.
Die Frage des Buches ist nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Gegen Ende werden zwar Motive des Kriminalromans verwendet. Ein früherer Bekannter ist verschwunden, vielleicht ausgewandert, vielleicht umgekommen, das wird nicht aufgelöst. Entscheidend ist vielmehr die Frage, wie der schwierige Prozess des Sich-Erinnerns funktioniert und das vergessliche Bewusstsein überlistet werden kann. Und die Schwärze, die den Erzähler plagt, resultiert eher aus der Ungewissheit, wie es denn nun genau gewesen ist, in dieser Rue de Dr. Cursène in Chevreuse, also letztlich aus der Unfähigkeit, diese jungen Jahre noch einmal erinnernd zu durchleben. Bohrend, obsessiv, redundant. Auf diese Weise lässt sich ihnen etwas auf die Schliche kommen. Mit Walter Kreie bekommt dieses stete vor sich hinkreiseln fast den Charakter einer Ermittlung, an dessen Ende ein Ergebnis und ein Täter stehen. Aber eben nur fast, denn sonst wäre es auch kein echter Modiano.
Marius Galler besprach Patrick Modiano, unterwegs nach Chevreuse, gelesen von Walter Kreie. 3 CDs und damit 3 Stunden und 49 Minuten in der ungekürzten Fassung sind bei Hörbuch Hamburg erschienen und kosten 22 Euro. Und nun kommen wir zu unserer Rubrik in eigener Sache. Dazu spreche ich mit meiner Kollegin, der Hörspielredakteurin Cordula Huth. Es geht um das Hörspiel Bonjour Tristesse nach dem Roman von François Sagan, das auf Platz 2 der Hörbuchbestenliste im September gewählt wurde. Kurz zur Geschichte. An der Côte d'Azur leben die 17-jährige Cécile und ihr Vater Raymond. Ein unbeschwertes Leben, zusammen mit seiner neuesten Geliebten Elsa. Doch ihre Idylle wird bald gestört. Anne Larsen, eine Freundin von Cécile's toter Mutter, hat sich in den Kopf gesetzt, Raymond zu heiraten und Cécile's Leben gehörig auf den Kopf zu stellen. Diese will sich das nicht gefallen lassen und schmiedet gemeinsam mit Elsa und ihrem Freund Cyril einen Plan, um Raymond und Anne voneinander fernzuhalten. Ein Plan, der tragisch endet. Cordula Huth, das Debüt von 1954, hat die damals 18-jährige Sagan berühmt gemacht und rief nahezu einen Skandal hervor. Warum das denn?
Ja, das ist natürlich nur aus der Zeit heraus zu erklären. Der Krieg war gerade mal ein paar Jahre vorbei und da wagt es eine junge, unabhängige, nicht einmal 20-jährige Françoise Sagan, ihre Stimme zu erheben und in ihrem Romandebüt einen eigenen, freien Lebensentwurf zu formulieren. Das gefiel nicht jedem, aber doch vielen. Jede Generation muss ja den Weg der Befreiung aus den bestehenden Mustern gehen und den eigenen Weg finden. Aber in einer Zeit, in der Frauen nicht viel durften, aber viel mussten, da hat Sagan mit ihrer unbedingten Freiheitsliebe Aufsehen erregt. Und das trotz eines ansonsten bürgerlichen Habitus, den der Text ja durchaus auch hat. Ihr Lebensentwurf wurde als ungehörig empfunden. In so manchem Elternhaus wurde der Text jungen Mädchen als Lektüre verboten. So groß war die Angst, dass er ansteckend wirken könnte. Ein so freizügiger Umgang mit Sexualität, wie Cécile ihn mit der Sommerliebe Cyril erlebt, das war so gar nicht im Sinne der Erziehungsideale. Wir sind in den 50ern und da schlägt Sagan doch einen sehr eigenen, mutigen Ton an. Hier vielleicht gleich mal ein Beispiel. Nachdem sich Cécile gerade mit der sich etwas mütterlich gebärenden Freundin angestritten hat.
Ich verließ das Haus. Ich lief zu Cyril trotz der Hitze, angetrieben durch eine diffuse Wut und eine noch diffusere Scham. Ich ging hoch in sein Zimmer. Er schlief. Cyril?
Cécile.
Wenn seine Mutter uns hier entdeckt, wenn Anne mich hier findet, wenn Papa mich jetzt sehen würde, was würden Sie denken? Panik überkam mich und ich wollte nur weg.
Aber wo willst du hin?
Lass mich los.
Entschuldige.
Nein, halt mich fest.
Keine Angst.
Ich will dich so sehr.
Ich dich auch.
Bitte sei vorsichtig, es ist für mich. Und dann schliefen wir miteinander. Zärtlich und voller Lust. Ich hatte das Glück und Cyril die Sanftheit, sie schon bei diesem ersten Mal zu erleben. Mon chéri, Cyril. Mon chéri. Ist das Liebe?
Das ist jetzt fast 70 Jahre her. Warum haben Sie den Stoff ausgewählt, um daraus ein Hörspiel zu machen?
So lang ist das alles ja nun auch wieder nicht her. Auch wenn heute in Zeiten jeglicher Verfügbarkeit von Freizügigkeiten ja nur ein Handyklick entfernt ist, so sind die Fragen, wann man als junger Mensch sich gleichwertig empowern darf mit seiner eigenen Meinung, keineswegs vom Tisch. Ich jedenfalls bin 2019, als der Ullstein Verlag die neue Übersetzung von Rainer Moritz im Taschenbuch herausgebracht hat, auf den Stoff gestoßen, den ich bis dahin nur als Film kannte mit David Niven und Jen Seberg. Und der Text hat mich auch heute noch sehr erreicht. Ich habe das Buch im Urlaub verschlungen und überlegt, ob sich diese Geschichte nicht auch akustisch abbilden ließe. Die damalige Zeit, der Ort, das Meer, die Freizügigkeit der Lebensweise und natürlich auch Ihre Frage, ob das, was beim Erscheinen des Textes so viel Interesse und Aufmerksamkeit erzeugt hat, auch heute noch vermittelbar ist. Und auch wenn wir uns im Hörspiel entschieden haben, die Geschichte quasi durch ein Fernrohr schauend in ihrer Zeit zu belassen, sind die Themen der sich Freiheit verschaffenden Jugend, die Sehnsucht nach Liebe und immer wieder der Ruf nach Freiheit doch letztlich in jedem Menschenleben immanent. Sibylle Berg schreibt im Nachwort der Neuübersetzung, Zitat, bestenfalls haben wir es in den nächsten 50 Jahren geschafft, dass sich eine Neuübersetzung von Bonjour Tristesse und ein Nachwort erübrigt haben, weil die literarische Reproduktion weißer, gutbürgerlicher Lebensentwürfe endlich unzeitgemäß geworden sind. Zitat Ende. Und ja, das mag so sein, aber bis dahin und auch um dieses Stück als ein Stück Repertoire zu erhalten, wollten wir diese sehr stimmungsvolle und ja auch sehr spannende Geschichte erzählen, durchaus als atmosphärisches Zeitbild, aber auch als Beispielgeschichte für das Aufbegehren von Jugend gegenüber den Erwachsenen. Hier wäre ein zweites Beispiel einer Konversation, die die Provokation ganz gut wiedergibt.
Die Mutter von Cyril ist wirklich sehr charmant.
Seht ihr denn nicht, wie selbstzufrieden sie ist?
Sie hat ihre Pflichten als Mutter und Ehefrau erfüllt, wie man so sagt.
Und ihre Pflicht als Hure?
Ich mag keine Grobheiten, selbst wenn sie paradox sind.
Aber daran ist nichts paradox. Sie hat geheiratet, wie alle Welt heiratet, weil man das so macht. Sie hat ein Kind bekommen und ist großgezogen. Sie hat ein Leben geführt wie tausend andere Frauen. Und darauf ist sie stolz? Wenn sie eine Nutte geworden wäre, ja dann hätte sie etwas geleistet.
Du redest ziemlichen Unsinn.
Oscar Wilde sagt, die Sünde ist das einzige lebendige Farbelement, das es in der modernen Welt noch gibt.
Du redest, wie es heute Mode ist.
Anne behandelt mich wie ein Kind.
Der Roman handelt ja von den Reichen und Schönen, die die Zeit an der Côte d'Azur mit Amüsements verbringen. Das ist aber nicht das Leben eines Jedermann. Warum kann uns diese Geschichte heute noch berühren?
Ob es uns gelungen ist, die Atmosphäre des Textes einzufangen, den Eigensinn von Cécile abzubilden und die Themen von Freiheitsdrang, Sehnsucht nach Unabhängigkeit und freier junger Liebe zu transportieren, das muss tatsächlich das Publikum entscheiden. Aber das war unsere Intention. Es ging uns darum, die Geschichte der erwachenden Liebe einer unabhängigen Teenagerin und ihre Sehnsüchte abzubilden und in ihrer Zeit zu belassen. Denn es ist natürlich auch ein Reiz der Sache, sich von der Atmosphäre, so wie Sagan die Geschichte erfunden hat, erfassen zu lassen. Welche Aspekte im Einzelnen das Publikum ansprechen und zum Anlass nehmen, um sich darüber auszutauschen, das würde mich ehrlich gesagt auch brennend interessieren.
Als Bearbeiter und Regisseur haben Sie Ulrich Lampen ausgewählt. Warum und was zeichnet ihn aus?
Bei französischen Texten denke ich immer gern an den in Straßburg lebenden und sich in der französischen Sprache heimisch fühlenden Regisseur Ulrich Lampen. Außerdem schätze ich seinen genauen Stil im Umgang mit Geräuschen und Musik, die in dieser Inszenierung wie ja eigentlich immer im Hörspiel die Gefühlswelt ausmachen und hier auch sehr stark die Zeit markieren und nicht den Text einfach nur zukleistert. Es ging uns ja darum, nicht das Stück mit Gewalt ins Heute zu verfrachten, sondern ganz im Gegenteil in der Zeit zu belassen.
Und auf was hat er bei der Produktion besonderen Wert gelegt? Also was sticht für uns heraus?
Wir haben viel darüber gesprochen, ob die historische Situation kommentiert werden muss und haben uns schließlich dagegen entschieden, also kein Stück zu machen, das sich selbst kommentiert, sondern alle HörerInnen sollten erst einmal in die Geschichte eintauchen dürfen, ohne jegliches Vorwissen. Die Atmosphäre der Zeit und des Ortes sollte sich vermitteln. Daher haben wir viel über Musik der Zeit gesprochen und weil Sie danach fragten, uns war ganz die Musik sehr wichtig und wir haben den Komponisten Jörg Achim Keller hinzugezogen, der hierfür Musik neu komponiert und arrangiert hat und mit der HR Big Band hier im HR eingespielt hat. Sagan war ja selbst mit Louis Armstrong und Juliette Gréco, ähnlich wie Cécile, viel in Jazzclubs unterwegs, sodass uns diese Option, Hörspielmusik im Stil der Zeit zu kreieren, sehr stimmig erschien. Wie Musik erzählerisch wirken kann, auch dafür habe ich einen letzten, sehr virtuosen Ausschnitt mitgebracht, der auch die Dramatik, die das Stück beinhaltet, zeigt.
An. An? Was ist passiert?
Lass mich!
Aber An!
Lass mich alle in Frieden!
Nein. An, fahr nicht. Es ist alles ein Irrtum. Es ist meine Schuld. Ich werde es erklären. An, wir brauchen dich.
Ich habe ein lebendiges, sensibles Wesen verletzt. Keine abstrakte Idee. Einen Menschen. Sie ist 40. Sie ist allein. Sie liebt einen Mann und sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich...
Du brauchst niemanden. Weder du noch er.
Ich flehe dich an!
Man hört natürlich sofort, die rasante Autofahrt ist hupte aus allen Tröten. Und ich möchte gerne noch die Besetzung erwähnen, dass Cécile von Elisa Schlott, Cécils Vater von Michael Rotschopf und Bettina Engelhardt die Anne spielt.
Vielen Dank, Cordula Huth. Wir sprachen über François Sagan, Bonjour Tristesse, das Hörspiel. Mit Elisa Schlott, Michael Rotschopf, Karin Hanschewski, Bettina Engelhardt, Kilian Land und Wolfram Koch. Eine CD mit einer Dauer von 1 Stunde und 16 Minuten kostet 16 Euro und ist bei der Audio Verlag in Zusammenarbeit mit HR2 Kultur erschienen. Die Jury setzte das Hörspiel auf den 2. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste vom September. Und nun kommen wir zu unserem Kinderhörbuch. Es heißt Einfach erklärt, Social Media, Cybermobbing, deine Daten im Web, geschrieben von Manfred Theissen, einem Politologen und Medienredakteur. Das Hörbuch wendet sich an Kinder ab 10. Jetzt sind Kinder oft besser über soziale Medien informiert als wir Erwachsenen. Was können die Kleinen denn hier noch lernen, Dorothee Meyer-Karwig?
Also ganz ehrlich, erstmal, das ist nicht nur was für Kinder, sondern durchaus auch etwas für die Eltern und die Großelterngeneration. Ich habe jedenfalls schon noch einiges gelernt. Mhm. Und zurück zur anvisierten Altersgruppe ab 10. Da hören wir gleich zu Anfang, dass digitale Geräte eigentlich erst für Kinder ab 11 empfohlen werden, nicht früher. Denn man habe herausgefunden, je länger der Gebrauch von Smartphones und so weiter, desto geringer sei die Konzentrationsfähigkeit. Da zitiert der Autor hier eine Studie. Da hält sich natürlich kaum jemand dran, aber 10-Jährige wissen vielleicht schon, wie man so grundlegend mit dem Handy, mit dem Smartphone umgeht, aber hier lernen sie viel darüber hinaus und eben Erwachsene auch.
Und was ist das im Einzelnen?
Eine ganze Menge. Als erstes werden die Grundlagen erklärt. Also wozu kann man Mobiltelefon nutzen, was bedeuten Abkürzungen wie SMS, App und so weiter. Dann geht es ins praktische Leben von 10-Jährigen und auch älteren Schülern. Wie recherchiert man für ein Referat? Kann man Wikipedia trauen? Und darüber kommt man dann zum eigentlichen Thema, also Social Media, Cybermobbing und so weiter. Da geht es um Fake News, Social Bots, Verschwörungstheorien, natürlich auch, wie man sich vor diesem allen schützen kann. Es geht um die Unterschiede der Suchmaschinen. Es geht um Konzerne, die diese Suchmaschinen betreiben, um Datenspuren und Datenklau. Messenger-Dienste, Influencer, Filterblasen, Echokammern, warum die so gefährlich sind, um Mobbing, Hate Speech und was man dagegen tun kann und so weiter und so fort.
Wow, das ist eine ganze Menge Holz.
Ja, wirklich.
Wie wird das viele Wissen denn den Kindern näher gebracht?
Interessanterweise ganz schnörkellos. In vielen kleinen Kapiteln von so 1,5 bis 2,5 Minuten. Das heißt, schnörkellos, damit meine ich, die Texte werden ohne jede Animation, das heißt ohne gespielte Szenen, ohne Geräusche, ohne Musik, einfach vorgelesen. Und zwar von Peter Kempe. Der hat ja auch eine wunderbar sonore Stimme. Er liest entspannt und ohne erhobenen Zeigefinger. Sehr sachlich, sehr angemessen, wie ich finde. Also dem nimmt man ab, was er erklärt. Und da hören wir mal rein. Und zwar hören wir das Kapitel über Trolle.
Was sind Trolle? Damit sind nicht die Fabelwesen aus dem hohen Norden gemeint, sondern Produzenten von Fake News und Hasskommentaren. Sie wissen, wie sie Menschen im Netz lenken und Hass säen können. Sie verbergen sich hinter Fake-Accounts, sitzen hauptsächlich in Russland, China und Nordkorea. Sie wollen Menschen verunsichern, werben für ihre Regierungen und stiften Unfrieden. Ein Fake-Account ist ein gefälschtes Online-Konto, bei dem sich der wahre Inhaber hinter einer gefälschten Identität verbirgt, sich also als jemand anderes ausgibt. Die russischen Trolle waren die ersten weltweit. Seit 2003 loben sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin und versuchen, einen Keil zwischen die Staaten der EU zu treiben. Nach Angaben des russischen Hackerkollektivs Anonymous muss jeder Troll in der Trollfabrik täglich mindestens 50 Kommentare zu Nachrichten verfassen und an 6 Profilen auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter arbeiten. Wichtig für die Trolle ist, dass sie nicht nur zu politischen Themen ihre Kommentare abgeben, sondern sich auch verlinken und Likes generieren. Sie versuchen, euer Vertrauen zu gewinnen, um euch dann zu belügen.
Das war ein Ausschnitt aus Einfach erklärt, Social Media, Cybermobbing, deine Daten im Web von Manfred Theisen und gelesen von Peter Kämpfe. Und wir hören jetzt noch ein kurzes Kapitel zum Thema Big Data.
Stell dir vor, du bummelst durch die Geschäfte, schaust dir Sachen an und ständig steht jemand hinter dir, beobachtet, was du kaufst und anfasst und schreibt alles auf. Dann schlägt er dir noch vor, was du kaufen solltest. Genau das tut Amazon, eben nur online. Warum schlägt YouTube diese Videos vor? Wer sich im Netz bewegt, hinterlässt Informationen. Wann er auf einer Seite war, wo, wie lange, ob er jemanden getroffen hat, wann sein Handy ausgeschaltet war, welchen Film er geschaut hat, welche Szenen davon zweimal, Daten über Daten. Das nennt sich Big Data. Unter Big Data versteht man Massendaten. Die Firmen und Staaten sammeln Daten im Netz, die von dir preisgegeben werden. Das ist eine große Menge, daher das Wort Big. Die Unternehmen nutzen diese Daten häufig, um dein Verhalten vorauszusehen und dir gezielt Produkte anzubieten. Staaten nutzen diese Daten oft zur Kontrolle. Dabei kann es sein, dass es ein ausländischer Staat ist, der deine Daten sammelt. Big Data sind wichtig für das Deep Learning, das Tiefenlernen. Dabei wird das Programm mit unseren Daten gespeist, um unser Verhalten vorherzusagen. YouTube schlägt mit diesem Empfehlungsalgorithmus dann Videos vor, Netflix Filme und Amazon vielleicht Pömpel, wenn man gern Super Mario spielt.
Ich liebe Pömpel. Aber das Wort. Aber es ist total schön erklärt und es ist auch so plastisch. Und dann kriegt man auch die Vorstellung davon, das ist ja ganz gruselig, wenn hinter einem einer steht und guckt, was man so einkauft.
Ja, ja, aber bei Amazon und Co. findet man das eigentlich ganz normal. Amazon weiß so unter Umständen viel mehr über einen als man selbst. Aber das ist ja auch das, was die CD bewirken möchte. Also da gibt's immer wieder so kleine Schreckmomente. Aber es werden dann auch Alternativen aufgezeigt. Also es werden Suchmaschinen benannt, die eben keine Datenspuren speichern und diese auch nicht an Unternehmen oder Regierungen weiterleiten, beispielsweise.
Und da haben wir den Punkt, ist auch was für Erwachsene.
Genau.
Klingt auf jeden Fall sehr informativ. Bleiben die Kinder bei der Stange bei sowas?
Tja, so genau weiß ich das auch nicht. Es wird einfach wahnsinnig viel an Informationen hintereinander wegerzählt. Aber immerhin, die Interessensgebiete der Kinder werden dabei im Blick behalten. Also die Schulsituation, Spiele, die sie spielen, Messenger-Dienste, die gerade in sind. Und dadurch, denke ich, kriegt man sie immer wieder. Und es wird ja auch alles in sehr einfachen, klaren Sätzen erzählt. Und das verstehen Kinder ebenso wie Erwachsene, die eben nicht mit Influencern und Snapchat und so weiter aufgewachsen sind. Auf der CD gibt es übrigens dann noch eine Liste mit Beratungsstellen und weiteren Hilfsangeboten, wenn man persönlich von Mobbing, Spielsucht, Hate Speech und so weiter betroffen ist. Ich war jedenfalls sehr gespannt auf die CD und muss sagen, trotz der einfachen Machart habe ich sehr gern zugehört und auch viel Gewinn daraus gezogen.
Manfred Theissen, einfach erklärt, Social Media, Cybermobbing, deine Daten im Web, gelesen von Peter Kämpfe. Eine MP3-CD hat eine Dauer von 3 Stunden und 30 Minuten, kostet 15 Euro, ist bei der Hörcompany erschienen und für Kinder ab 10 Jahren geeignet. Damit geht unsere Hörbuchzeit für heute zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.